Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einführung. Es ist mir eine besonders große Freude, über Adipositas zu sprechen, weil interessanterweise, und das ist, glaube ich, ein bisschen das Schicksal dieser Erkrankung, Sie wissen ja, wir haben viele solche viele Studien zum Beispiel gemacht zum Rauchen, zum Alkoholismus und dergleichen. Aber bei Adipositas hat sich niemand dafür interessiert, obwohl das so ein wichtiger Faktor ist. Und führen auch derzeit eine Studie durch mit Hilfe des Jubiläums von der Nationalbank zur Cost of Illness of Adipositas. Das ist zwar noch nicht fertig, aber ich werde Ihnen einige wichtige Faktoren zeigen, aus der österreichischen Gesundheitsbefragung ausgewertet, warum Adipositas so wichtig ist und aus meiner Sicht eindeutig zu wenig Beachtung findet. Das wird dann halt oft, naja, und Übergewicht oder dick ist er halt auch noch, aber in Wirklichkeit ist das ein ganz großer gesundheitlicher Faktor für die Bevölkerungsgesundheit und für die Volkswirtschaft. Wenn man also die österreichische Gesundheitsbefragung auswertet, da werden ja sozusagen repräsentativ Menschen in Österreich befragt immer wieder, dann sieht man, dass 2,5 Millionen Personen bereits übergewichtig sind und 1,235 Millionen Personen tatsächlich adipös sind. Von Adipositas spricht man ab einem BMI von 30 und mehr und teilt das dann in drei Klassen ein, in drei Grade ein. Wie Sie hier sehen, also von 30 bis unter 35, von 35 bis unter 40 und von über 40 teilt man die Adipositas in drei Grade ein. Und natürlich die gesundheitlichen Folgeerkrankungen sind dann natürlich umso schwerwiegender, je höher die Adipositas-Klasse ist. Also wir haben in Österreich 16,6% der über 15-Jährigen, die adipös sind, also die schon nicht nur übergewichtig sind, sondern einen BMI von 30 und mehr haben. Und im internationalen Vergleich liegen wir da in der EU im Mittelfeld. Allerdings sehen Sie, diese 2,4, die da eingeringelt sind, das ist die Wachstumsrate. Und die ist eher überdurchschnittlich. Das heißt, wir haben ein wachsendes Problem mit Adipositas im internationalen Vergleich. Und das ist natürlich auch geschlechtsspezifisch ein bisschen unterschiedlich. Bei den Männern sind wir ziemlich weit vorne. Das heißt also, adipöse Männer sind hier in Österreich haben wir einen besonders hohen Anteil, auch ein ganz also im Schnitt liegendes Wachstum, aber eben ein positives Wachstum. Das heißt, wir haben einen immer höheren Anteil an adipösen Männern. Bei den Frauen sind wir im Mittelfeld, auch hier das Wachstum eher hoch. Das heißt, dieser Anteil nimmt mit der Zeit zu und damit auch natürlich die gesamten Folgeerscheinungen, die wir mit dieser Krankheit verbinden. Wie schaut es mit der Altersstruktur der in Österreich Betroffenen aus? Sie sehen hier auf der linken Seite aufgeteilt nach den einzelnen Klassen, den einzelnen Graden von Adipositas, das Durchschnittsalter. Also das nimmt natürlich mit dem Alter etwas zu, keine Frage. Sie sehen aber auch, dass bei den höheren Adipositas-Graden das mediane Alter wieder etwas abnimmt. Das hat auch natürlich mit der erhöhten Sterblichkeit zu tun, dass diese Menschen dann frühzeitig versterben. Und in den nächsten Grafiken haben wir das immer so gemacht, dass sie die einzelnen Übergewichts- und Adipositas-Grade aufgelistet haben. Dann haben sie eine Zusammenfassung, BMI 30 und mehr ist Adipositas, das ist dieser mittlere Balken. Und den können Sie dann vergleichen mit dem Normalgewicht auf der rechten Seite. Und diese Frage in der österreichischen Gesundheitsbefragung oder auch in der europäischen Gesundheitsbefragung EHIS lautet, wie die Menschen ihren Gesundheitszustand einschätzen. Und da sehen Sie ein umgekehrtes Orgelpfeifenmuster. Das heißt, diejenigen mit einem geringeren Gewicht schätzen ihre Gesundheit deutlich besser ein. Und je höher die Adipositasgrad ist, desto schlechter schätzen die Personen ihre Gesundheit ein. Wenn Sie das jetzt vergleichen, Adipositas insgesamt, schätzen zum Beispiel nur 17,3% der Personen ihre Gesundheit als sehr gut ein, während das beim Normalgewicht 46,4 Personen tun. Also schon subjektiv fühlen sich die Menschen nicht mehr gesund, wenn sie Adipositas haben. Das ist allerdings auch manifest zu sehen. Die Frage, ob man eine länger dauernde Erkrankung oder ein Gesundheitsproblem hat, wird von immer mehr Menschen beantwortet, je höher der Adipositasgrad ist. Sie sehen hier bei Adipositasgrad 3 geben 64% der Personen an, ein länger dauerndes Gesundheitsproblem zu haben. Bei den Normalgewichtigen sind es 31%. Also das heißt, es gibt eine starke Korrelation zwischen der Adipositas und jetzt einmal allgemeine Gesundheitsproblemen, die manifest sind. Die Frage nach der Einschränkung durch Gesundheitsprobleme wird hier ebenfalls beantwortet. Sie sehen hier wieder dieses Orgelpfeifenmuster, das heißt also, es gibt eine deutliche Korrelation mit dem Gewicht bezüglich der Einschränkung im täglichen Leben durch die Adipositas. Wenn Sie das vergleichen, jetzt Adipositas insgesamt, geben 15,8% der Adipösen an, schwerwiegend eingeschränkt zu sein, gegenüber 6,3% der Normalgewichtigen. Das heißt, es ist eine deutliche Korrelation mit dem Gewicht. Auch mit der Depression, und da gibt es, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt sehr viele Zahlen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Depression hat auch eine Korrelation mit Adipositas, natürlich wechselseitig. Also das heißt, 11,7% der Adipösen geben an oder haben eine Depression, wohingegen 5,7% der Normalgewichtigen eine Depression haben. Auch bei den kardiovaskulären Erkrankungen, also das heißt Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, hoher Blutdruck, Schlaganfall und Hyperlipidämie, zeigt sich eine deutliche Verbindung zwischen Adipositas und diesen Erkrankungen. Wir haben 56,3% der Personen mit Adipositas, die eine solche Erkrankung haben, also über die Hälfte, während die Normalgewichtigen bei 21,3% liegen. Das heißt, die Adipositas strahlt in eine Vielzahl von Erkrankungen aus, als Folgeerkrankungen, die ebenfalls dann behandlungspflichtig werden. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben in unserem Projekt eine riesige Liste an Erkrankungen, an Folgeerkrankungen, die mit Adipositas direkt zusammenhängen, die über 50 Erkrankungen beinhaltet. Und die werden wir dann auch entsprechend bewerten. Hier ist jetzt die Frage nach der Abwesenheit vom Arbeitsplatz. Sie sehen, dass insbesondere die sehr Adipösen, also Adipositas Grad 3, 20 Tage durchschnittlich abwesend sind vom Arbeitsplatz, Normalgewichtige 7 Tage abwesend. Also eine sehr hohe Korrelation mit dem Krankenstand de facto. Auch das Einkommen, da sehen Sie wieder dieses Orgelpfeifenmuster, das rote unten ist die niedrigste Einkommensklasse und das dunkle oben ist die höchste Einkommensklasse. Auch hier eine starke Korrelation mit der Adipositas, insbesondere Menschen mit Adipositas Grad 3 sind zu 24% in der niedrigsten Einkommensklasse von unter 960 Euro pro Monat Äquivalenzeinkommen. 15,1% der Normalgewichtigen sind in dieser Einkommensklasse. Wirtschaftlich hängt das auch sehr stark zusammen. Die OECD hat hier auch eine Berechnung gemacht für viele Länder, also eine sehr rudimentäre Berechnung. Und hier zeigt sich, dass Österreich ungefähr 2,5% pro Jahr weniger BIP hat durch Adipositas. Und wenn man eben berücksichtigt, dass das Pensionsantrittsalter in Österreich irgendwann ansteigt, dann verstärkt sich das natürlich, weil dann zum potenziellen Bruttoinlandsprodukt eine höhere Lücke da ist, weil eben Menschen mit Adipositas oft vorzeitig in Invaliditätspension gehen, höhere Krankenstände haben und dergleichen, dann kann das bis zu 6,2% betragen, wenn man also einen theoretischen Anstieg des Pensionsantrittsalters unterstellt. Zusammenfassend, wir haben in Österreich einen relativ hohen Anteil an Adipösen, 16,6%, auch mit einem relativ hohen Wachstum. Vor allem die jungen Erwachsenen sind hier relativ weit vorne in Österreich. Das sind die zukünftigen älteren Menschen mit allen weiteren Alterserkrankungen, die aber aufgrund der Adipositas teilweise wesentlich früher und deutlicher entwickeln. Der gesundheitliche Impact ist sehr eindeutig. Wir sehen die Korrelation mit einem deutlich geringeren Wohlbefinden, mit einer deutlich geringeren selbst eingeschätzten Gesundheit, mit einer großen Zahl an länger dauernden Krankheiten und Gesundheitsproblemen, mit Depression, mit kardiovaskulären Erkrankungen und noch einer Vielzahl anderer Erkrankungen, die bei Adipösen deutlich häufiger vorkommen. Auch ökonomisch haben wir einen deutlichen Impact von der Adipositas. Je nach Adipositasgrad 10 bis 20 Tage Abwesenheit von der Arbeit, im Gegensatz zu 7 bei Normalgewichtigen. Das Haushaltseinkommen ist deutlich negativ korreliert, das heißt, je höher der BMI, desto geringer das Äquivalenzeinkommen des Haushaltes, und Berechnungen zeigen eben, dass 2,5% des BIP geringer ausfallen im Zeitraum 2020 bis 2050 durch Adipositas. Und wenn man eben sozusagen sagt, das Pensionsanteilsalter steigt, so wie sich die OECD wünscht zumindest, dann ist dieser Verlust an BIP noch höher. Vielen Dank, das einmal als Einleitung.
Vielen Dank, Herr Dr. Cipionka, für die Einleitung. Ich baue mal schnell um, bevor es zum Präsidenten Sekerisch geht. Wir haben jetzt eine Menge Zahlen gehört, die uns die Schwere des Problems vielleicht noch deutlicher machen. Herr Präsident, wir haben gerade gehört, ökonomische, soziale Auswirkungen auf unser ganzes Land, auf die Betroffenen natürlich vor allem auch. Die Ärztekammer hat auch immer wieder auf das Problem hingewiesen. Was hat Sie auch veranlasst, sozusagen die Allianz jetzt zu unterstützen?
Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Danke fürs zahlreiche Erscheinen und für Ihr Interesse für dieses Thema, das, wie wir gerade lernen durften, ein wesentliches und ein wichtiges Thema darstellt. Wir sind gerade im Kampf gegen eine Pandemie und hoffen sehr, dass sie zur Epidemie wird. Umgekehrt haben wir bei Adipositas eine Epidemie, die laut WHO jährlich weltweit 2,8 Millionen Todesopfer fordert. Das heißt, ein wirkliches Problem. Epidemie deshalb, weil es Teile in der Welt gibt mit Unterernährung und Teile mit Adipositas als Problem, also große Unterschiede zwischen den Ländern. Und das Ganze wird sehr häufig als Lifestyle-Problem gesehen und nicht als Krankheit per se. Adipositas ist eine Krankheit und ist eine häufige Krankheit, wenn Sie an die Zahlen denken, die wir gerade gehört haben, und gehört auch entsprechend behandelt und kann behandelt werden. Ein Weg zu einer effektiven Behandlung geht über den Arzt, die Ärztin des Vertrauens, und da ist der niederschwelligste Zugang der wohnortnahe Kassenarzt. Das Problem beim wohnortnahen Kassenarzt ist allerdings, dass die Leistungen, die ein Kassenarzt hier bringen sollte, nicht gedeckt sind. Weder der Aufwand, was das Gespräch betrifft, die Aufklärung betrifft, das Verständnis und den Hinweis betrifft, dass es sich um eine Krankheit handelt, als auch eine Therapie. Es gibt Therapieoptionen, medikamentöse Therapieoptionen, in letzter Konsequenz, wir werden das nachher hören, auch operative, chirurgische Therapieoptionen, aber man sollte vorher alles ausnützen an therapeutischen Möglichkeiten. Und hier würden wir uns wünschen, dass diese Medikamente, die man verabreichen kann, auch erstattet werden durch die Krankenkasse, weil es ja auch ein soziales Problem ist. Sehr viele Adipöse sind nicht nur krank und adipös, sondern gehören nicht unbedingt zu den Reichen, die es sich leisten können, den Privatarzt zu zahlen und privat die Medikation zu bezahlen. Dadurch werden die Möglichkeiten beschnitten und dadurch wird die Behandlung bei sehr vielen Patienten verunmöglicht. Insgesamt sind die Folgen für das Gesundheitswesen und für die Menschen natürlich weitreichend. Und ein weiterer Ansatz wäre in der Prävention, da haben wir in Österreich insgesamt ein Defizit. Wir geben wesentlich weniger aus als der EU-Schnitt für Prävention. Und man müsste ganz früh ansetzen, schon im Kindergarten, in der Schule, im jugendlichen Alter, mit Aufklärung, mit Gesundheitserziehung. Man müsste dafür darauf achten, dass die tägliche Turnstunde zum Beispiel eingeführt wird, eine langjährige Forderung nicht nur der Ärztinnen und Ärzte, und eine hohe Priorität setzen im Unterricht bezüglich gesunder Lebensweise. Und das kann man lernen, und da sollte man, wie gesagt, im Kindergarten, in der Volksschule diese Gesundheitserziehung forcieren, weil man dadurch die gesunden Lebensjahre verlängern kann. Die gesunde Jause in der Schule ist auch ein Stichwort, etwas, was man eine Zeit lang versucht hat umzusetzen, was aber leider nicht in allen Schulen adäquat umgesetzt wird. Also dieses Bewusstsein und die Erziehung der Kinder und Jugendlichen, wie mache ich das, dass ich gesund bleibe, dass ich gesund lebe, und wie integriere ich das in meinen Alltag, sodass es mir Spaß macht und ich mich daran gewöhne. Also insgesamt begrüßen wir das sehr, dass es hier eine Allianz gibt, dass es ein Bewusstsein gibt, dass Adipositas eine Krankheit ist, eine Krankheit, wo man vorbeugen kann und wo man behandeln kann, und beides sollte man rasch umsetzen, damit die Menschen nicht krank sind, damit sie länger gesund sind und damit wir uns die Folgeerkrankungen auch ersparen. Danke.
Vielen Dank, Herr Präsident Sekeresch. Frau Dr. Brix, Frau Präsidentin Brix, ich baue wieder um. Die drei wichtigsten oder führenden medizinischen Fachgesellschaften, Sie selbst von der Österreichischen Adipositasgesellschaft, die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und die Österreichische Gesellschaft für Adipositas und Metabolische Chirurgie. Da begrüße ich auch den Dr. Becker im Publikum. Diese drei Organisationen haben sich entschlossen, gemeinsam mit Betroffenen diese Allianz, die Österreichische Adipositas-Allianz, zu gründen. Wir haben schon gehört, dass es genug Gründe gibt, sozusagen aus epidemiologischer Sicht, was für so eine Allianz spricht. Jetzt möchte ich Sie kurz fragen, was läuft denn sozusagen falsch, abgesehen davon, dass wir ein sogenanntes adipogenes Umfeld haben, also an jeder Ecke Rolltreppen, Aufzüge und Fastfood, hochkalorisches Essen jederzeit und überall verfügbar. Das ist einmal sicher ein Faktor, der dazu führt, dass wir adipös werden, aber wenn wir es eh behandeln können, wie der Dr. Sekeresch sagt, wieso wird es nicht besser?
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Guten Morgen auch noch von meiner Seite. Wieso, wenn wir es behandeln können, wieso wird es nicht besser? Die ganz einfache Antwort darauf ist, dass wir es einfach nicht behandeln können, weil uns die Hände gebunden sind. Und das ist einfach einer der Hauptpunkte, warum wir heute hier sind. Weil wir eben schon als Vertreter der medizinischen Fachgesellschaft, als die Ärztekammer, als Vertreter für die gesamte österreichische Ärzteschaft und die Apothekerkammer, als Vertreterin der Apotheker in Österreich, wir sehen diese Menschen ja jeden Tag, und wir sehen Betroffene jeden Tag, und wir sehen ihr Leid, wir sehen ihre Stigmatisierung, wir sehen die Probleme, die sie auch am Arbeitsmarkt haben. Wir wissen, dass Menschen oder junge Menschen, die adipös sind, schwerer Lehrstellen oder auch sonst Berufe finden. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten, diese Menschen adäquat zu betreuen, und nicht so, wie wir es uns wünschen, auch nicht so, wie die Weltgesundheitsorganisation, die Adipositas übrigens im Jahr 2000 als chronische Krankheit anerkannt hat. Wir haben einen ICD-Code dafür, und auch nicht, wie unsere Leitlinien uns das empfehlen. Und darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren neue Therapien auf den Markt bekommen, die sehr gut geprüft sind, die sehr breit verfügbar sind, die gut funktionieren, die aber einfach nicht in breit verfügbar sind, für die breite Bevölkerung verfügbar sind. Warum? Weil sie auf der Liste der nicht erstattungsfähigen Medikamente sind. Warum stehen sie dort? Weil Adipose das von der Sozialversicherung nicht als chronische Erkrankung anerkannt wird. Und das, obwohl Ihnen der Herr Dr. Cipionka gerade gezeigt hat, wie groß dieses Problem ist, obwohl wir wissen, dass Menschen mit Adipositas 7 bis 9 Jahre früher sterben und selbst wenn Sie sagen, Sie sind nicht am Wohl der einzelnen Betroffenen interessiert, Sie auch gesehen haben, wie viel Kosten wir damit generieren. Also schon allein aus der Kostensituation, wenn man das als Argument, und das ist als Ärztin normalerweise nicht mein Hauptargument, aber wenn Sie allein auf die Kostensituation bedenken, dann würden wir sehr davon profitieren, wenn wir Menschen einen Zugang zu Therapien ermöglichen, die schon erkrankt sind. Vergessen Sie nicht, Menschen, die jahrzehntelang geraucht haben und jedes Kind weiß, dass Rauchen ungesund ist und eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung entwickeln, bekommen selbstverständlich natürlich eine Therapie. Menschen, die adipös sind und Adipositas haben, werden nach wie vor, und Sie werden das nachher von der Frau Magister Andersen hören, sehr stark in diese Stigmatisierungs-Selber-Schuld-Ecke oder aber auch bewegen Sie sich mehr und essen Sie weniger Ecke gedrängt. Das heißt, was wir wirklich fordern als Fachgesellschaft, ist einfach ein Zugang zu multifaktoriellen Modellen. Wir haben keinen Zugang zu Ernährungstherapien, wir haben keinen Zugang zu psychologischen Therapien, wir haben keinen Zugang zu Bewegungstherapien. Und dann sprechen wir auch immer gerne über Prävention. Und über Prävention und Adipositas gab es schon in meinem Studium, und das wirklich schon sehr lange her, Vorlesungen darüber, dass das sehr wichtig wäre. Aber wenn Sie sich ansehen, wir fordern das, aber es bewegt sich einfach sehr wenig. Und in weiterer Folge denke ich, wir müssten gar nicht mehr so über Prävention sprechen, sondern wir müssten wahrscheinlich, so groß wie das Problem ist, und wenn wir einfach Gesundheit für die Menschen in Österreich uns wünschen, wir müssten wahrscheinlich unsere Kultur ändern. Es müsste selbstverständlich sein, dass wir wieder mehr Bewegung in den Kindergärten und Schulen machen oder dass wir den Kindern lernen, was gesundes Essen ist und dass das nicht nur eben hochkalorisches Fastfood sein muss, sondern dass die Dinge auch anders gehen. Und das bringt mich auch eben zu der besonders vulnerablen Gruppe eben für Kinder und Jugendliche. Und der Professor Weghuber aus Salzburg ist hier sehr engagiert und hat bereits auch einen Vorschlag für so einen nationalen Aktionsplan ausgearbeitet. Und wir hoffen einfach, dass der umgesetzt werden kann. Wir wissen, dass wir von den Menschen, von den Kindern und Jugendlichen mit einer morbiden Adipose, das sind in etwa 40.000, dass von denen 4.000 bis 8.000 Kinder und Jugendliche auch schon Begleit- und Folgeerkrankungen haben. Und wenigstens für diese zukünftigen erwachsenen Menschen oder für diese sehr vulnerable Gruppe würden wir uns einfach wünschen, dass wir da Behandlungsmodelle, die nicht einzelne Projekte sind, sondern die einfach breit über Österreich aufgerollt werden, zur Verfügung haben. Und das ist der Grund, warum die Österreichische Adipositas Allianz gegründet worden ist, eben von den drei Fachgesellschaften der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas und Metabolische Chirurgie, der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas, der Österreichischen Ärztekammer und der Österreichischen Apothekerkammer, auch im Sinne von, dass wir weitergehen, das ist nur ein Startpunkt, und in Richtung Bildung, Soziales, hier auch noch Partner versuchen, für diese Adipositas Allianz zu gewinnen, damit wir einfach breiter aufgestellt sind und für den Menschen mit Adipositas sowohl in der Prävention, aber auch für die schon bereits betroffenen, erkrankten Menschen eine Therapie anbieten können. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die sehr ausführliche Erläuterung unseres Problems. Während ich wieder umbaue, Frau Präsidentin Ursche Ilmeier, ich darf das gerne in der Kamera. Wir sehen Ärztekammer und Apothekerkammer vereint am Podium. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, sage ich jetzt einmal. Das heißt, das zeigt uns auch diesen Schulterschluss und wie schwerwiegend hoffentlich das Problem, entschuldigen Sie, das ist jetzt kein blöder Wortwitz, ja, sondern das ist sozusagen also wirklich ein schweres Problem ist, vor dem wir alle stehen. Die Apotheker und die Apotheken in Österreich sind ja flächendeckend quer über das ganze Bundesgebiet verteilt. Sie sind also sozusagen ein natürlicher Verbündeter, eine natürliche Ressource, um überall Menschen zu erreichen, auch Menschen, die sich vielleicht nicht immer gleich zum Arzt begeben wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Was sehen Sie sozusagen auch als Rolle der Apothekerkammer in dieser ganzen Allianz?
Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag auch von meiner Seite. bin sehr dankbar für diese Initiative, weil sie ist am Zahn der Zeit und alles hat seine Zeit und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn ich weiß, dass in den Regierungsprogrammen genau dieses Thema immer wieder angeführt wird, das läuft über eine Periode, es wird viel geschrieben, es passiert wenig. Ich weiß aber auch, dass das Bundesministerium für Gesundheit genau dieses Thema, viele gesunde Lebensjahre und damit verbunden natürlich auch adipöse Patienten auf der Agenda hat und in vielen Workshop-Vorbereitungsarbeiten diesbezüglich geleistet hat, dann sehe ich diese Gründung jetzt als Aufzeigen und als Zeichen der Umsetzung. Und das ist deswegen wichtig, weil wir in Zeiten wie diesen eigentlich gar nicht genug beitragen können, um nach der Pandemie im Zusammenhang in der Entwicklung zu einer Epidemie auch das Thema Adipositas als Epidemie anzugehen und vielleicht zur Umsetzung jetzt abbringen können, im guten Sinn. Aus unserem täglichen Leben, danke für diese Einführung, das ist genau das, was wir machen. Wir sind nahe am Patienten, nahe am Kunden und flächendeckend verteilt und vor allem immer da. Apotheken sind kritische Infrastruktur, Offenhaltepflicht und immer vor Ort und immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir stellen fest ständig, dass nach wie vor das Thema Adipositas sehr, sehr einseitig betrachtet wird als Teil eines gesunden Lebensstils oder als Ausfluss eines ungesunden Lebensstils und Themen wie Adipositas durch Hormone, Adipositas aus genetischen Gründen, aufgrund von psychischen Problemen, aufgrund von Umweltfaktoren oder diversen anderen Modalitäten, es ist derartig multifaktorelles Geschehen, das tritt völlig in den Hintergrund. Wir merken, dass die Menschen Adipositas, Übergewicht als Gesundheitsproblem wahrnehmen, aber das Krankheitsgefühl kommt nicht wirklich auf, das gestatten sie sich gar nicht, das im Sinne einer Krankheit zu betrachten und schon gar nicht als stark gesundheitsbedrohende Erkrankung. Und darum bin ich sehr stark der Meinung, dass man endlich zu dem Punkt und auch zu dem Bekenntnis kommen muss, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist. Ja, das ist Fakt. Und wenn wir das nicht anerkennen und respektieren in dieser Art und Weise und kommunizieren, wie soll sich dann der Betroffene, der Patient, der österreichische Bürger, die Bürgerin trauen, sich in diesem Setting zu bewegen? Was ist die Rolle oder der Beitrag der Apotheken oder was kann er sein? Wir bleiben beim Thema chronische Erkrankung. Wir machen genau das, was wir bei allen anderen chronischen Erkrankungen auch als unsere Aufgabe sehen. Wir beginnen mit Prävention. Alles, was Prävention, Vorbeugung, Sensibilisierung ist, logischerweise ein Thema. Was gehört aber dann dazu? Eine frühzeitige Erkennung. Das ist beim Diabetes ganz wichtig, weil man es nicht spürt. In diesem Bereich spürt man es. Darum erweitere ich das Wort Früherkennung auf frühzeitige Wahrnehmung, auf frühzeitige Kenntnisnahme und auf frühzeitige Reaktion auf dieses sich entwickelnde Problem. Und dann wäre der logische Schritt für einen Apotheker, wir schicken den Patienten zur medizinischen Abklärung. Apotheker und Apotheken sind die größten Zuweiser zu den Ordinationen im niedergelassenen Bereich und auch im Ambulanzbereich, um einfach zu sagen, wann war die letzte Gesundheitsuntersuchung, besprechen Sie das mit Ihrem Arzt und damit haben wir es schon auf der Agenda, dieses Thema. Und dann wird bei einer chronischen Erkrankung entweder festgestellt, dass sie nicht vorliegt oder die medizinische Betreuung leitet nach der Diagnose eine klassische Therapie ein. Das gilt für jede chronische Erkrankung. Das findet aber nicht statt bei der adipösen Thematik. Da stehen wir dann alle da, zwar mit der Erkenntnis, der Patient weiß es, wir wissen es alle, aber wir können natürlich nur sehr marginal beitragen, weil das Thema ist Lebensstilführung. Das ist so plus minus, wie wir wissen. Manche haben die Möglichkeit, was zu erwirtschaften. Wir wissen auch, dass das Einkommensschere da sehr stark klafft und zutrifft. Also Menschen mit geringem Einkommen wenig Möglichkeit, mit höherem Einkommen viel mehr Möglichkeit, dadurch auch weniger Probleme in diesem Bereich. Also Lebensstilführung, Lebensstiländerungen, schwieriges Problem, auch schwer zu begleiten von Seiten der Ordinationen, von Seiten der Ärzte, auch von unserer Seite. Wir haben immer nur teilweise Zugriff auf den Patienten, das heißt umso kostbarer Selbsthilfegruppen und Erfahrungsgruppen, weil nur die sind wirklich authentisch für einen Patienten, wenn man das wirklich erlebt hat und durchgemacht hat. Wichtiger Beitrag, essentiell. Dann sind wir beim Bereich der Arzneimittel, da haben wir, wie gesagt, leere Hände, alle miteinander. Es gibt zwar so diverse unterstützende Maßnahmen und in einschlägigen Journalen immer wieder diese sensationellen Angebote für sensationelle Erfolge, wo wir uns distanzieren und versuchen wirklich zu relativieren und richtige und gute gewichtsoptimierende Maßnahmen anzubieten und vor allem in entsprechende Betreuung zu schicken. Und als dritte Möglichkeit nur die OP, die aber in Österreich auch erst zustande kommt, wenn man sehr einen hohen Body Mass Index hat und auch noch eine zusätzliche Erkrankung. Das heißt, da reagieren wir wieder, wie in vielen anderen Bereichen, eigentlich, es ist nicht zu spät, aber es ist zu einem sehr, sehr, sehr späten Zeitpunkt und damit sind wir auch wieder bei der volkswirtschaftlichen Belastung des gesamten Systems. Wenn ich nur einmal kurz zusammenfassen darf, wir distanzieren uns von der Stigmatisierung und Diskriminierung der Betroffenen. Wir stehen für eine Anerkennung als chronische Erkrankung und damit verbundene Betreuung, Therapie wie eine klassische chronische Erkrankung. Und was wir vor allem noch anbieten, sind diese vertrauensvollen ortsnahen Anlaufstellen. Wir bieten wirklich geschützte Räume, wo man wirklich ohne Hemmschwellen Rat suchen kann. Wir betreuen während der Therapie, Compliance, Motivation ist da sehr wichtig und wir versuchen alle falschen Vorstellungen aus dem Weg zu räumen. Ich plädiere für gemeinsame Fortbildungen, Präsident Sekeresch, auch in dieser Causa Ärzteschaft, Apothekerschaft, das ist für die Patienten wahnsinnig wichtig, immer One-Voice-Strategie, immer noch Leitlinien, akkordierte Botschaften zu hören. Das ist für die Motivation ganz, ganz wichtig und das können wir beide gemeinsam gut umsetzen, glaube ich, und eintakten in unseren Bereichen. Und dann sind wir genau dort, wo wir hinwollen. Eine sehr breite Basis, eine große interdisziplinäre Kooperation aller Gesundheitsdiensteanbieter und damit das Erreichen dieser vielen gesunden Lebensjahre, von denen wir als Person träumen und uns wünschen, aber was auch auf der Agenda der Bundespolitik, der Bundesregierung, des Gesundheitsministeriums steht. Und darum unterstützt die Österreichische Apothekerkammer die Gründung der österreichischen Adipositas Allianz ausdrücklich und wir werden alles in unserer Macht Stehende dazu beitragen. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese eindringlichen Worte und diese deutliche Botschaft, Frau Präsidentin Burschichelmeier. Jetzt darf ich noch einmal einen Umbau machen und sozusagen als krönenden Abschluss, wenn Sie das gestatten, Frau Magister Andersen, Sie sind klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und ich war ein wenig überrascht, also mir ist sozusagen eine Betroffene angekündigt worden und als ich die Frau Andersen zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wovon ist die betroffen? Und das Bild, sozusagen, das wir alle im Kopf haben von Menschen mit Adipositas, ist ein anderes. Wir haben gehört, Body Mass Index jenseits 35, dann gehen Sie zum Dr. Becker hin. Frau Magister Andersen, wir haben auch gehört, Selbsthilfeorganisationen, das klingt noch immer so ein bisschen nett. Ich habe die Anfänge der Selbsthilfeorganisationen in Österreich miterlebt. Mittlerweile hat sich das sehr viel weiterentwickelt, sind sozusagen Delegierte der EASO, ECPO, also der European Association for the Study of Obesity and European Coalition for People Living with Obesity, also auf europäischer Ebene schon völlig vernetzt und sind sozusagen Delegierte in Österreich. Darf ich Sie bitten, uns ein bisschen zu erzählen, warum Sie Betroffene sind auf der einen Seite und wie Sie auch als klinische Psychologin den Alltag von anderen Betroffenen erleben?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass sich endlich etwas tut in Sachen Adipositas, dass endlich eine Allianz gegründet wurde. Ich bin sehr froh, hier heute als Betroffene sitzen zu können. Warum bin ich betroffen? Ich war selbst sehr lange übergewichtig, das heißt, ich hatte mal 130 Kilo in etwa. Und wie die meisten betroffenen anderen auch unzählige Versuche hinter mir. In dem Zusammenhang kann man auch gleich erwähnen, es hat jetzt auch nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Verständnis, sondern das sind ganz viele physiologische Vorgänge im Körper, die einfach versuchen, Gewicht zu halten. Das heißt, der Körper versucht, das höchste Gewicht, das man jemals hatte, zu halten und dagegen ist man im Endeffekt, wenn man mal davon betroffen ist, von Adipositas, relativ machtlos. Es ist ein lebenslanger Kampf. Ja. Und ich sage auch immer, Adipositas ist wie ein Bumerang, kommt immer wieder zurück, sobald man von dieser Krankheit betroffen ist. Ich habe mich dann nach unzähligen Versuchen auch operieren lassen. Das ist jetzt schon inzwischen 16 Jahre her. Aber diese, also erstens war das tatsächlich auch damals die letzte oder die einzige Möglichkeit, eine Therapie zu erlangen, wenn man dann schon ordentlich ausreichend hochgewichtig ist, dass man dann sich operieren lassen kann. Das heißt, es hat auch damals keine Angebote gegeben. Wie gesagt, das ist 16 Jahre her. Es gibt auch heute leider noch keine Angebote, da werde ich auch noch drauf eingehen, außer die Chirurgie. Und da muss man aber dann auch dazu sagen, dass nach einer chirurgischen Intervention, also nach so einem Magenverkleinerungseingriff, heißt das nicht, dass es ein Selbstverständnis ist, dass man dann das Gewicht hält, dass man gut abnimmt, weil man wird nicht im Kopf operiert, sondern im Bauch. Und das heißt, es erfordert ganz viel Umstellungen auch des Lebensstils, wenn man operiert ist, damit man langfristig sein Gewicht hält, weil, was ich vorher schon gesagt habe, Adipose, das ist ein Bumerang, kommt immer wieder zurück. Das heißt, der Körper versucht auch nach solchen Operationen, dass man dann das Gewicht letzten Endes, das man früher hatte, vielleicht wieder erlangt. Und wenn man da nicht viel verändert, dann ist die Chance sehr groß, dass man auch danach wieder zunimmt, langfristig gesehen. Und auch hier haben wir das große Problem und Defizit. Wir haben eine Chirurgie, die wunderbar ist, ist aber auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Selbst wenn alle Chirurgen, die dazu ausgebildet sind, Tag und Nacht operieren würden, würden wir dieses Problem nicht lösen, weil Adipose ist das wie eine Tsunamiwelle eigentlich über uns drüber rollt. Aber wir haben auch hier das Problem, dass wir keine Nachbetreuung haben. Das heißt, es braucht nach solchen Operationen auch ein gutes Therapieangebot. Also eigentlich wäre es schön, wir hätten schon davor ein schönes Therapieangebot, dass es gar nicht so weit kommt. Aber wenn man dann schon davon so betroffen ist, dass man sich operieren lässt, ist es sinnvoll, dass man dann auch ein Therapieangebot im Nachhinein hat, damit man diesen Erfolg der Gewichtsabnahme langfristig, dauerhaft auch halten kann. Ja, das ist der Grund, warum ich hier sitze, und man sieht es mir nicht an, aber ich bin tatsächlich noch immer von dieser Krankheit betroffen und muss auch einfach schauen, dass ich mein Gewicht halte, ja, wie jeder andere, der dann vielleicht normalgewichtig ist auch. Und ich denke mal, die meisten, die normalgewichtig sind in ihrem Leben, haben ja auch schon öfter zugenommen und haben bemerkt, dass sie dann immer wieder Versuche setzen müssen abzunehmen, aber es kommt dann wieder die paar Kilo. Und dann macht man es halt, aber wenn es sich um 5, 6 Kilo handelt, dann geht es ja noch. Aber wenn wir jetzt von 40, 60, 70 Kilo sprechen, das geht sich nicht aus. Und es, selbst die Personen, die so viel abnehmen, also ich habe es wirklich in meiner, ich arbeite auch eben mit Betroffenen, ich leite auch eine Selbsthilfegruppe. Ich habe viele Personen erlebt, die haben 60 Kilo schon konservativ, also mittels Diäten abgenommen, aber das Thema ist, man kann es dann nicht halten, ja, weil es eine dauerhafte Umstellung im Leben sein muss, sonst funktioniert das nicht. Und wir haben, wie ich schon vorher auch von allen Seiten gehört habe, es ist eine chronische Erkrankung, die leider Gottes nicht anerkannt ist, und also von der Weltgesundheitsorganisation schon, aber nicht von unseren Kassensystemen. Und dadurch gibt es eigentlich keine Therapiemöglichkeiten für Personen, die davon betroffen sind, die leistbar sind, die niederschwellig sind, die gut zugänglich sind. Und selbst für Personen, die gut verdienen, ist es auch nicht so einfach, sich ein Leben lang vom Trainer angefangen, über Medikation und so weiter, alles selbst zu finanzieren. Adipositas ist auch etwas, was unglaublich stigmatisierend ist. Warum? Man sieht es auf den ersten Blick. Man kann jetzt nicht so tun, als wäre man halt eben Kleidergröße 38, wenn man 52 hat. Das heißt, und es begegnen einem unglaublich viele Vorurteile, wenn man übergewichtig ist. Eben auch, dass man faul ist, man ist willensschwach, dass man eben nur ein bisschen mehr Bewegung machen muss und ein bisschen weniger essen. Das ist ungefähr so ähnlich, wenn man einem Depressiven sagen würde, ja, bitte reiß dich ein bisschen zahm, lach ein bisschen mehr. Funktioniert nicht. Das ist eben eine Erkrankung, die viele verschiedene multiprofessionelle Therapieangebote braucht. Das heißt, man braucht Ernährungsangebot, man braucht psychologische Begleitung, man braucht Bewegungsprogramme. Natürlich auch, wir haben inzwischen wirklich gute Medikamente, die unterstützen können, wo man natürlich trotzdem auch an seinem Lebensstil was verändern muss. Aber dazu braucht es Begleitung dazu, und das Ganze muss niederschwellig sein und finanzierbar und leistbar. Und Menschen werden die von Adipositas betroffen sind, unglaublich diskriminiert im Alltagsleben auf der einen Seite. Also wirklich, was ich immer wieder höre, es fängt in der Schule an mit Mobbing. Es geht weiter beim Arbeitsplatz, dass Lehrlinge keine Lehrstellen finden. Wenn man keine Lehrstelle findet, ist man erstens einmal selbst als Betroffener, hat es unglaubliche Auswirkungen, aber auch aufs Arbeits- und aufs Sozialsystem hat es Auswirkungen. Menschen, die von Adipositas betroffen sind, werden wesentlich seltener von Personalentscheidern ausgewählt für irgendwelche Jobs auf der einen Seite, aber auch wesentlich seltener in Führungspositionen, weil man ihnen einerseits weniger zutraut und andererseits, weil man eben mit mehr Krankenständen, weil man Sorge hat, dass mehr Krankenstände damit verbunden sind. Die Diskriminierung ist aber nicht nur eben im Arbeits- oder im Berufs- oder Schulleben, es passiert auch in der Familie selbst, dass Personen, die von Adipositas betroffen sind, immer wieder ungebetene Ratschläge erhalten oder übergriffige Bemerkungen etc. Hat viel damit zu tun, dass man einfach nicht weiß, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und selbst die Betroffenen wissen es nicht. Also wenn jetzt Personen zu mir kommen und das erste Mal vor mir sitzen und ich ihnen erzähle, dass sie an einer chronischen Erkrankung leiden und es nicht die Frage des schwachen Willens und der mangelnden Disziplin ist, schauen mich die meisten groß an und sagen, na, das glaube ich nicht, ja, ich bin einfach willensschwach und deswegen, ich habe auch immer vorher, wenn jemand zu mir kommt, einen Zettel, wo ich draufschreiben lasse, warum glauben Sie, sind Sie davon betroffen, und das steht eigentlich so 99,9%, mein mangelnder Wille, meine Willensschwäche, ja. Und es hat nichts damit zu tun, diese Menschen leisten Großartiges in ihrem Leben, aber sie kriegen eben das Gewicht nicht unter Kontrolle. Und es hat auch viel damit zu tun, dass es so ähnlich ist oder dass es teilweise natürlich auch den Kriterien einer Sucht entspricht, weil es auch da ganz ähnliche Komponenten gibt. Und da wissen wir auch, dass das nicht von heute auf morgen geht, ein Verhalten zu verändern, sondern dass das von Rückfällen begleitet ist. Das heißt, wenn man Lebensstilveränderungen machen will, braucht man Unterstützung, die ein Leben lang anhält und die immer wieder da ist, weil es immer wieder zu Rückfällen kommen kann. Und es braucht Zeit, das braucht Geduld. Es braucht ganz viel Aufklärung, das ist das, was ich mir eben auch wünsche. Und ich bin so froh, dass es schon passiert in Anfängen, aber wirklich Aufklärung, wenn man zum Arzt geht, dass er einerseits weiß, es handelt sich um eine chronische Erkrankung, aber dass er auch dann Therapie- und Anlaufstellen hat, zu denen er vermitteln kann, weil der praktische Arzt ist auch überfordert damit. Er kann die Zeit nicht leisten, das geht sich nicht aus, aber wenn es Therapieangebote gibt, dann kann man irgendwo hinverweisen. Deswegen, ganz ein wichtiges Anliegen, wir brauchen Aufklärung auf der einen Seite, wir brauchen eine Akzeptanz als chronische Erkrankung, die man auch in der Gesellschaft dann verbreiten muss, und letzten Endes ein Therapieangebot, das finanzierbar ist, das leistbar ist, damit wir die Diskriminierung einerseits und die Stigmatisierung beenden können und dass wir den Betroffenen einfach eine Hilfestellung anbieten können, denn man steht mit dieser Erkrankung wirklich alleingelassen da. Und das hat sich leider Gottes noch nicht verändert. Und jetzt wäre die Chance und die Hoffnung, dass sich daran etwas verändert. Und davon könnten alle profitieren, unser gesamtes gesellschaftliches System und natürlich die Betroffenen selbst am meisten.
Vielen Dank, Frau Magister Andersen. Ich würde sagen, wenn es vom Podium jetzt keine Repliken mehr gibt auf die Statements, dann darf ich Sie jetzt bitten,